Für diejenigen, die gestern Abend nicht hier waren, ich war mit dem Bruder Nani Babu zusammen auf der Reise in Korea, in Taiwan und Japan. Und wir haben uns kennen und lieben gelernt, das darf man wohl sagen. Ich bin froh, dass er hier ist und hoffe zu Gott, dass er einiges noch mitnehmen wird, das ihm zum Segen sein kann in den Tagen, die noch sein werden. Wir wissen ja, die Zeit ist sehr kurz bemessen. Und wenn wir das sagen, dann werden wir innerlich erschüttert. Und aus diesen wenigen Worten und aus der kurzen Ansprache haben wir viel entnehmen können. Viel, sehr viel. Sind nicht die langen Predigten, sondern die Gedanken, die zum Ausdruck gebracht werden. Besorgt sein um andere. Wer das ist, muss sich selber vergessen. Muss sich selber verleugnen. Er darf nicht an sich denken. Er kann nur an andere denken. Und wer an sich denkt und ich bezogen ist, hat gar keine Zeit und keinen Platz, um an andere zu denken. Und wir wissen, dass unser Herr wahrhaftig an uns und nicht an sich gedacht hat. Er sagte, ich habe Macht, mein Leben hinzugeben. Ich habe Macht, es wieder an mich zu nehmen. Und die Menschen haben ihn am Kreuz verspottet und haben gesagt, anderen hat er geholfen, sich selber kann er nicht helfen. Hätte er sich selber geholfen, hätte er dir und mir nicht helfen können. Aber er hat sich aufgegeben, er hat sich in den Tod dahingegeben, damit du und ich, damit wir leben können. Man könnte diesen Gedanken sehr weit ausführen und er ist kostbar. Die Frage, zu der wir jetzt kommen, ist sehr einfach. Wie steht's um dich? Wie steht's um mich? Um wen bist du? Um wen bin ich besorgt? Für wen lebst du? Für wen lebe ich? Was ist der Inhalt unseres Lebens? Wenn Christus wirklich in uns ist, dann sind wir um andere besorgt. Dann können sie uns nicht gleichgültig sein. Sind sie uns gleichgültig, dann haben wir die Liebe Gottes und die Gesinnung Jesu Christi nicht. Wir wissen, auch in seinen Tagen sind nicht alle gerettet worden, aber er zog aus von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt. Er zog durch das ganze Land und die Wanderung war sehr beschwerlich, nicht wie heute, sondern in der brennenden Hitze ist er gezogen und die Menschen folgten ihm in großen Scharen. Weshalb? Sie merkten, dass er um sie besorgt ist. Wenn kein Brot da war, hat er das Brot vermehrt und hat Tausende gespeist, hat die Kranken geheilt, hat die Besessenen befreit. Er war besorgt. Und es gibt da eine ganze Predigt Bruder Branhams unter dem Titel Er ist besorgt. Bist du es auch? Er hat sich gesorgt. Wie steht's um dich? Wie steht's um mich? Ihr Lieben, wir sind ja nicht nur hier, um eine Predigt über uns ergehen zu lassen, Und anschließend zu sagen, nun, der Bruder hat ein schönes Wort gebracht. Ist das damit getan? Wir müssen unsere Hand aufs Herz legen und sagen, mein Gott, wozu sind wir überhaupt gerettet worden? Was ist Sinn und Zweck unserer Gotteskindschaft? Für wen leben wir eigentlich auf Erden? Und ihr wisst ganz genau, niemand kann zwei Herren dienen. Wir können noch nicht mal für uns selber leben und für den Herrn. Wir müssen unser Leben preisgeben, damit er durch uns hier leben kann. Und das kann ja jeder beurteilen und das kann vielleicht auch jeder am besten tun, einmal Rückschau zu halten. Ich meine, wenn wir zurückschauen, dann nicht, um in die Welt zurückzugehen, das sei ferne. Wenn wir zurückschauen, dann doch nur, um festzustellen, was unser Leben an Frucht für die Ewigkeit gebracht hat. Wem sind wir zum Segen geworden? Wem haben wir den Weg Gottes zeigen können? Das sind doch die Fragen, die wir uns stellen müssen. Oft lese ich ja bei Beerdigungen die Stelle aus Römer 14, Vers 7. Keiner liebt ja sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Aber sollen wir diese Stelle nur auf eine Beerdigung lesen oder sollen wir sie uns zu Herzen nehmen, während wir noch leben? Nach dem Tod ist doch alles zu spät. Wem wollen wir da noch leben? Ich meine, Gott hat durch dieses Wort zu uns gesprochen. Solche Gesinnung wohne in euch allen, wie sie auch in Jesus Christus war. Und ich glaube, dass das der Fall ist. Und wenn es noch nicht so ist, muss eine Kurskorrektur vorgenommen werden. Wenn Gott in unser Leben hineingekommen ist, dann hat er den ersten Platz. Und wenn der Herr dem Abraham zugerufen hat, sondere dich aus, gehe heraus aus deinem Lande, aus deiner Familie, aus allem, geh heraus und folge mir nach. Es war ein ernster Ruf. Irdisch gesehen möchten wir alle, dass es uns wohl geht auf Erden. Aber das will ich euch sagen. Es ist noch keinem wohl gegangen, irdisch, der in die Nachfolge des Herrn trat. Alle diese Menschen, die ihr Leben Gott geweiht haben, in deren Leben ein himmlischer Zweck ist, sie werden irdisch mit Sicherheit einen schwierigen Weg zu gehen haben. Aber es wird der Weg Gottes sein. Was wurde damals dem Bruder Brenim gesagt? Du hast den schweren Weg gewählt. Und es war mein Weg. Wir als Menschen würden den Weg des geringsten Widerstandes wählen. Wir möchten einen angenehmen, einen gangbaren, einen gebahnten Weg gehen. Wer möchte das nicht? Auch unser Herr hätte sich vielleicht einen solchen Weg gewählt, wenn er hätte wählen können. Er hatte keine Wahl. Sein Weg war ein vorgeschriebener Weg. Sinn und Zweck war damit verbunden. Genauso ist es mit deinem und mit meinem Wege. Gott hat Sinn und Zweck in unser Leben hineingelegt. Und wir möchten dieses erfassen. Mich hat heute ein Gedanke bewegt, und das schon, seit ich wach geworden bin, dass wir doch nicht nur von Gott reden, sondern dass Gott mit uns reden könnte. Und wenn er mit uns redet, dass wir das, was er uns sagt, in unser Herz hineindringen lassen, dass wir es glauben und dass es göttliche Realität werden könnte. Wir haben ja über diese göttliche Realität in der Vergangenheit schon gesprochen. Gottes Wort ist Realität. An Christus wurde jede Verheißung Realität. Auch in uns soll es so werden. So gewiss Gott geredet hat und er sein Wort nie mehr zurücknehmen kann. Gott kann nicht sagen, ich habe es nicht gemeint. Entschuldigung bitte. Das kann Gott nicht tun. Jedes Wort, das aus dem Munde Gottes ergangen ist, ist und bleibt ewige Wahrheit. Darauf können wir uns verlassen. Darauf sind wir gegründet. Hier in dem Wort aus Psalm 103, da möchte ich noch den einen Vers hinzulesen, nämlich Vers 18. Es heißt hier in Vers 17 und dann auch 18, doch die Gnade des Herrn erweist sich von Ewigkeit zu Ewigkeit an denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit besteht für Kindeskinder, bei denen, die seinen Bund bewahren und seine Gebote gedenken, um sie auszuführen. Immer ist eine Verheißung an eine Bedingung geknüpft. Man kann die Verheißung von der Bedingung nicht lösen. Löst man sie, dann ist man davon los. Und schon wird es nicht gehen. Die Gerechtigkeit Gottes, die von Kindeskindern und immer besteht, ist daran gebunden, es heißt, bei denen, die seinen Bund bewahren. Und wir haben das auch betrachtet seit der Zeit, wo der Herr sagte, versammle mir mein Volk, mit dem ich den Bund geschlossen habe beim Opfer. Gott hat Menschen auf Erden, die er in seinen Bund hineingenommen hat, mit denen er den Bund geschlossen hat, wie mit Abraham, Isaak und Jakob. Es ist ein Bund Gottes, ein göttlicher Bund mit den Menschen, die ihr Vertrauen hier auf Erden auf den lebendigen Gott setzen. Und wir haben es schon längst begriffen, dass wir unser Vertrauen nicht auf uns und nicht auf andere, sondern auf Gott setzen müssen, der den Bund mit uns geschlossen hat durch das Opfer am Kreuz auf Golgatha. Es ist ein Bundesvolk, das Volk des neuen Bundes, ein Bundeswort, das Wort des neuen Bundes, ein Bundesblut, das Blut des neuen Bundes. Alles gehört zusammen. Diese drei Dinge, das Wort des Bundes, das Blut des Bundes und das Volk des Bundes, diese drei Dinge gehören immer zusammen. Was sprach Gott? Ihr sollt die Worte meines Bundes hören. Sollt sie euren Kindern lehren von Geschlecht zu Geschlecht. Was war es? Das Bundesvolk hörte die Worte des Bundes und sollte bewahren, was Gott geredet hat. Doch die Gnade des Herrn erweist sich von Ewigkeit zu Ewigkeit an denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit besteht für Kindeskinder. Wisst ihr, wenn geschrieben steht, die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit, dann lesen wir das wie eine Schlagzeile in einer Tageszeitung. Und dann gehen wir zur Tagesordnung über, ohne uns dessen bewusst zu werden, was in diesem Wort ausgedrückt wird. Die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit Gottes. Mangelt jemand Weisheit, so bitte er Gott darum. Was wir benötigen, ist Furcht Gottes, Weisheit Gottes. Und die Furcht Gottes ist von den Menschen gewichen. Und deshalb steht geschrieben, keine Furcht Gottes steht ihnen vor Augen. Die Furcht Gottes ist dahin. Jeder sagt, was er will, jeder tut, was er will. Die Furcht Gottes ist dahin. Und gerade die Furcht Gottes ist der Anfang der göttlichen Weisheit. Und der Anfang der göttlichen Weisheit ist das Ende deiner und meiner Weisheit. Und das müssen wir auch begreifen. Wenn göttliche Weisheit offenbar werden soll, dann muss deine und meine Weisheit erstmal zu Ende sein. Und dann beginnt die Weisheit Gottes und wird aus Gnaden offenbar. Also die Furcht Gottes und die Gerechtigkeit Gottes. Und dann steht geschrieben, bei denen, die seinen Bund bewahren und seiner Gebote gedenken, um sie auszuführen. Das Wort, das Vula Gaidatsch heute Morgen las, habe ich heute Morgen auch schon gelesen. Aus Jesaja 45 war es wohl. Ich habe mir hier das Merkzeichen hineingelegt. Ich hatte von Vers 18 gelesen und dann natürlich auch besonders Vers 19 und 20. Von Vers 18 steht, denn so hat der Herr gesprochen, der Schöpfer des Himmels, er, der Gott, der die Erde gebildet und gemacht hat. Hierbei blieb ich stehen und ich dachte bei mir selber, dass Gott uns vor Augen führt, was er getan hat, um uns das Gewicht seiner Worte begreiflich zu machen. Denn so spricht der Herr, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Es spricht nicht jemand, der unbekannt geblieben ist, jemand, von dem man nichts gesehen und nichts gehört hat, sondern es spricht der, dessen Wort Himmel und Erde geschaffen, durch dessen Wort alles ins Dasein gerufen wurde. Und er will uns vor Augen führen. Mein Wort hat Gewicht. Was ich sage, das geschieht. So spricht der Schöpfer des Himmels und der Erde. Im Hebräerbrief lesen wir, dass er durch das Allmachtswort alles ins Dasein gerufen hat. Und auch das haben wir schon erwähnt. Menschen machen aus dem, was schon da ist, etwas. Und sie haben ja eine schöpferische Begabung, das kann man nicht anders sagen. Wir sitzen hier auf Stühlen und wir bedenken gar nicht, irgendwann standen Bäume im Walde, aber Menschen haben das Talent, aus einer Sache etwas ganz anderes, Praktisches, Brauchbares zu machen. Menschen sind im Bilde Gottes geschaffen. Wir haben hier Mikrofone, Material, das irgendwo in der Erde einmal war, herauf befördert wurde, bearbeitet wurde. Jetzt haben wir Instrumente. Menschen haben schöpferische Fähigkeiten in sich, denn sie sind nach dem Bilde des Schöpfers geschaffen worden. Aber Gott hat nicht aus der Erde geholt, die Erde war nicht da. Gott hat nicht Material genommen, um anderes Material zu machen. Gott hat buchstäblich aus nichts etwas gemacht. Das ist doch das Wunderbare. Und wenn du und ich ein Nichts geworden sind, dann kann Gott aus uns etwas machen zur Verherrlichung seines Namens. Mir kam hierbei der Gedanke, Gott will, dass wir begreifen, welch ein Gewicht hinter seinen Worten steht. Seine Allmacht, seine schöpferische Allmacht steht hinter dem, was er gesagt hat. In Vers 19 lesen wir, nicht im Verborgenen habe ich geredet, nicht in einem dunklen Winkel der Erde. Auch das trifft hundertprozentig zu. Was Gott zu Abraham, zu Isaac, zu Jakob gesagt hat, ob in Ur, in Chaldea, wo immer es war, ob bei der Herausführung aus Ägypten, Gott hat immer so gesprochen, dass sein Wort und seine Zeugnisse aufgeschrieben worden sind. Und bedenkt heute, hat Abraham ein einziges Kapitel geschrieben? Wer waren diese Bibelschreiber? Es waren Männer Gottes, die unter der Inspiration des Heiligen Geistes standen. Bedenkt doch einmal, wie lange es her war, als Mose den Schöpfungsbericht schrieb. Mit wem hat er sich unterhalten können, wie es damals war? Er ist ja nicht anwesend gewesen. Wen hat er fragen können? Er saß da, unter der Inspiration des Heiligen Geistes. An ihm zog alles vorüber. Und ihr wisst ja, Propheten sind Seher. Sie hören nicht nur, sie sehen. Vor ihren Augen entfaltet sich das, was ihre Ohren hören und was ihr Herz glaubt. Sie haben eine dreifache Funktion. Sie hören, sie sehen, sie glauben. Und das Gleiche trifft auf jedes Gotteskind zu. Wir hören, wir sehen, wir glauben, weil Gott das in uns hineingelegt hat. In Vers 20 heißt es, versammelt euch und tretet herzu. Nahet euch insgesamt, ihr Heidenvölker, die ihr entronnen seid. Versammelt euch. Nahet euch, der Herr spricht, nahet euch zu mir, so werde ich mich zu euch nahe. Ihr Lieben, Gott möchte, dass wir zu einer innigen Gemeinschaft mit ihm kommen, dass wir durch seinen Geist geleitet werden und dass die Gesinnung Jesu Christi in uns wohne. In Vers 21 steht, legt eure Sache dar und tragt sie vor. Mögen sie sich zusammen beraten. Wer hat dieses von alters her verlauten lassen, schon vor langer Zeit es angekündigt? Bin ich es nicht gewesen, der Herr, außerdem es keinen Gott weitergibt? Außer mir gibt es keinen gerechten und rettenden Gott. Wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle ihr Enden der Erde. Denn ich bin Gott und keiner sonst. So hat der Herr gesprochen. Nicht ein Mensch, sondern der Herr. Wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle Enden der Erde. Und ihr Lieben, wir machen kein Geheimnis daraus, nicht an dieser Stätte. Es gibt nur einen wahrhaftigen Glauben, und der ist an den einen wahrhaftigen Gott. Alles andere geht am Ziel vorbei, und dieser eine Gott hat seinen Worten Gewicht verliehen. Und sagt, so hat der Herr, der Schöpfer des Himmels und der Erde gesprochen. Der Gott, der sie gebildet hat. Und derselbe sagt hier, wendet euch zu mir, alle ihr Enden der Erde, und ihr sollt gerettet werden. Ich bin der Herr, außerdem es keinen Gott weitergibt. Außer mir gibt es keinen gerechten, rettenden Gott. Er hat sich in Jesus Christus als Retter kundgetan. Und deshalb, wie ich es so oft besonders in den Heidenvölkern zum Ausdruck bringe, lass es mich heute hier sagen. Ihr wisst, es gibt viele Religionsgründer und Stifter. Und ihre Nachfolger glauben an den, der eine bestimmte Religion gestiftet hat. Und dann kann ich den Menschen sagen, dass wir nicht an einen Menschen glauben, sondern an Gott. Und wenn diese Leute mir dann sagen, ja, ihr glaubt doch da an Jesus Christus. Und dann kann ich mit gutem Gewissen aufgrund der Autorität des Wortes Gottes sagen, Jesus Christus war beides in einer Gestalt. Aber er war Gott und Mensch zugleich. Dem Leibe nach war er Mensch. Dem Geiste nach war er Gott. Und dann kann man hinzufügen, alle anderen sind in ihren Gräbern geblieben. Jesus Christus ist am dritten Tage von den Toten auferstanden. Er hat dem Tode die Macht genommen, hat die Hölle überwunden und ewiges Leben denen geschenkt, die an ihn glauben. Dann haben wir auch diesen Vergleich, der vorgelesen wurde, gehört und zu Herzen genommen. Vers 22. Bei mir selbst habe ich geschworen. Hervorgegangen ist aus meinem Munde Wahrheit und ein Wort, das unverbrüchlich ist. Vor mir soll jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekennen, im Herrn allein, so wird man sagen, habe ich volle Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm werden kommen und sich dabei schämen alle, die ihm feindselig widerstrebt haben. Man braucht dazu nur den Propheten Sacharja zu lesen. Wenn das Volk Israel auf den blicken wird, den sie durchbohrt haben, und wehklagen um ihn, wie um den einzigen Sohn wehgeklagt wird, und erkennen, dass sie ihren Herrn durchbohrt, dass sie ihn, auf den sie gewartet haben, und so steht es geschrieben, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Dann werden sie wehklagen und weinen, jedes Geschlecht für sich, wie es dort geschrieben steht. Bei mir selbst habe ich geschworen, hervorgegangen ist aus meinem Munde Wahrheit, ein Wort, das unverbrüchlich ist. Vor mir, so spricht Gott, wird jedes Knie sich beugen, jede Zunge wird bekennen, im Herrn allein, so wird man sagen, habe ich volle Gerechtigkeit und Stärke. Du nicht in dir, ich nicht in mir, im Herrn allein haben wir volle Gerechtigkeit. Was ist mit unserer Gerechtigkeit? Auch das habe ich heute Morgen schon gelesen. Unsere Gerechtigkeit ist wie ein besudeltes Gewand in seinen Augen. Aber im Herrn allein haben wir volle Gerechtigkeit, göttliche Gerechtigkeit, göttliche Rechtfertigung in dem, der als Opfer am Kreuz auf Golgatha sein Blut und Leben gelassen hat. Und deshalb vertrauen wir auf ihn ganz allein. Und dann steht direkt im Anschluss, zu ihm werden kommen und sich dabei schämen alle, die ihm feindselig widerstrebt haben. Merkt ihr die Schaltung in einem einzigen Vers? Ich lese noch einmal, damit ihr es genau beobachtet. Bei mir selbst habe ich geschworen, hervorgegangen ist aus meinem Munde Wahrheit und ein Wort, das unverbrüchlich ist. Vor mir soll jedes Knie sich beugen, mir soll jede Zunge bekennen. Im Herrn allein, so wird man sagen, habe ich volle Gerechtigkeit und Stärke. Bis hier ist alles in der ersten Person gesprochen. Gott, der Herr, ist der Redende. Jetzt wendet sich die Geschichte und es heißt, zu ihm werden kommen. Hier steht nicht mehr zu mir, zu ihm werden kommen. Und sich dabei schämen alle, die ihm feindselig widerstrebt haben. Im Herrn wird Gerechtigkeit werden und seiner sich rühmen die gesamte Nachkommenschaft Israels. Wie wunderbar hat Gott durch seinen Geist alles geleitet, niederschreiben lassen, und wir begreifen, er, der Herr, wurde unser Retter. Zu ihm, dem Retter, werden kommen alle Enden der Erde und sich schämen und sagen, Herr, nur in dir finde ich Gerechtigkeit und Stärke. Ihr Lieben, möge Gott diese Worte an uns segnen und nicht nur zu uns gesprochen haben, möge sein Wort in uns etwas ausrichte, nämlich das, wozu er es gesandt hat. Wie wir gestern Abend aus Markus 10 gelesen haben, es ist ja ein Wort, an dem niemand vorbeigehen kann. Der Herr ist es, der ruft, er ist es, zu dem wir kommen. Lasst es mich abschließend noch einmal lesen. Markus 10 von Vers 49. Da blieb Jesus stehen und sagte, ruft ihn her. So riefen sie denn den Blinden und sagten zu ihm, sei guten Mutes, stehe auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Welch ein wunderbares Zeugnis, welch eine Einladung, welch eine Gelegenheit. Er lässt dich rufen, sei guten Mutes, stehe auf und komm. Auch wir wollen dieser Einladung Folge leisten und sagen, treuer Herr, du hast uns gerufen und vielleicht hatten wir schon eine oder mehrere Gelegenheiten und haben den Ruf des Herrn gehört und haben ihn überhört. Einmal wird der Ruf zum letzten Mal ergehen. Was mich so beeindruckt an dieser Geschichte ist Folgendes. Dieser Mann hat seine erste Gelegenheit wahrgenommen. Er hat nicht bei sich gedacht, na ja, ich habe noch Zeit. Als er hörte, dass der Herr vorbeikam, machte er ein Geschrei. Und der Herr sandte seine Jünger, wen immer auch, und ließ diesen Mann rufen. Er nahm die erste Gelegenheit wahr. Ihr Lieben, wie oft müssen wir unter den Schall des Wortes Gottes kommen, ehe wir begreifen, dass der Herr es ist, der uns einladet, der uns ruft, der uns retten, der uns selig machen möchte. Wir bleiben sitzen. Dieser Mann sprang auf. Wir haben es hier schon gesagt, in Zeiten der Erweckung haben Menschen zu Gott geschrien, da wo sie war, mitten in der Versammlung, haben sie den Namen des Herrn angerufen. Ich meine jetzt nicht in einer Weise, dass es eine Gewohnheit wird, dass man in einer Gebetsstunde so oder so ist, sondern der Schrei der Seele ist unabhängig von einem Altarruf, unabhängig von dem, was vor sich geht. Wenn wir spüren, dass der Herr uns gerufen hat, dann springen wir auf und dann kommen wir. Das heißt hier, er sprang auf und kam zu Jesus. Lasst mich das klar sagen. Wenn Menschen von Gott, von der Gnade Gottes erfasst werden, dann wundern wir uns nicht, wenn plötzlich jemand aufspringt. Ich meine nicht während der Predigt. Bei Gott ist immer eine göttliche Ordnung. Das geschieht, nachdem die Predigt zu Ende ist. Nachdem der Ruf und die Einladung ergangen sind. Bei Gott ist immer göttliche Ordnung. Aber dann, wenn die Einladung gegeben wurde, bleiben wir nicht stumm, wir bleiben nicht sitzen, sondern vom Wort ergriffen, von der Gnade erfasst, rufen wir den Namen des Herrn an, wie dieser Mann den Herrn angerufen hat. Und die Schrift sagt schon im Propheten Joel, wer den Namen des Herrn anruft, der soll selig werden. Und das ist mit einer wirklichen Bekehrung verbunden. Es gibt keine stille Bekehrung. Es gibt eine tote Bekehrung, wenn sie still ist. Es gibt keine stille Geburt. Dann müsste die Mutter schon tot sein und das Kind auch, wenn dabei nichts zu hören wäre. Eine Geburt ist immer mit Schmerzen und auch mit ein wenig Jammer und Geschrei verbunden. Und da, wo neues Leben hervorkommt, da ist was zu hören. Ist nichts zu hören, ist das Kind tot. Und tote Geburten wollen wir geistlich wahrhaftig nicht. Möge Gott Gnade schenken, dass wir es noch einmal mit unseren eigenen Augen zu sehen bekommen, was Gott tun vermag. Wünscht ihr euch das auch? Ich wünsche es mir von ganzem Herzen, dass der Geist Gottes in einer solch mächtigen Weise wirken könnte, dass Menschen erfasst. Aber ihr müsst auch darauf achten, dass sich euer Herz auftut, euer Mund öffnet und ihr den Namen des Herrn anruft. Noch einmal, eine stille Bekehrung gibt es nicht. Der Name des Herrn muss angerufen werden. Die Seele muss einen Schrei von sich geben. Es muss etwas geschehen im Innersten des Menschen. Und dann ist das wie bei einem Kinde. Dann atmet es und schon kommt neues Leben hinein. Wenn das Kind nicht atmet, dann geht's nicht. Es muss irgendetwas geschehen. Und dann hat es eigenes, selbstständiges Leben. So ist es auch bei denen, die wiedergeboren werden. Nicht das Kommen in eine Gemeinde, nicht nur das Hören des Wortes, sondern wiedergeboren zu werden zu einer lebendigen Hoffnung durch das Wort, durch das Blut, durch den Geist, so dass wir, wenn der Herr kommt, vor ihm bestehen können. Gott schenke es uns allen aus Gnade. Amen.